Räumliche Mobilität beschreibt die Beweglichkeit von Personen und Gütern im geografischen Raum. Mobilität ist ein Treibstoff unseres modernen Lebens. Wir sind täglich unterwegs, zur Arbeit, von Termin zu Termin, privat, um die Kinder zur Schule zu bringen und abzuholen, zum Einkaufen, um abends auszugehen, auf Reisen, in den Urlaub. Mobilität ist ein wichtiger Gradmesser für die Agilität von Gesellschaften und von deren Wirtschaftsleben. Mobilität ist auch ein wichtiger Bestandteil der Leistungswerte von Out-of-Home-Werbung. Entscheidend ist, wie viele Menschen Kontaktchancen mit Außenwerbemedien haben, welche Menschen das sind und warum sie unterwegs sind. Trotz einer Vielzahl an Datenquellen kann man das von Sylt bis Mittenwald, von Cottbus bis Saarbrücken nicht alles messen, sondern arbeitet mit einer Kombination aus Messwerten und Mobilitätsmodellen. Einer der Anbieter von solchen Mobilitätsmodellen ist der aus der Schweiz stammende Anbieter Zenozon. Und der CEO Thomas Haupt ist heute zu Gast in unserem Out-of-Home-Podcast. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Für die Laien unter unseren Zuhörern und so Halbwissenden, wie ich das bin, wie modelliert man ein detailliertes räumliches oder zeitliches Abbild eines Landes, darum geht's ja, inklusive der Bewegungen der Bevölkerung? Wie geht sowas?
Darf ich mehr als 5 Sätze dazu sagen?
Versuch.
Okay. Nun, du hast das ja schon ganz schön beschrieben, was so die Anlässe für unterwegs sein sind. Und wir sprechen da davon, von Aktivitäten an anderen Orten. Also wenn so ein Aktivitätsbedarf ist und der geht nur an einem anderen Ort auszuüben, dann bewegen wir uns von einem Standort, wo wir sind, zu dem anderen. Und ja, das kann man sich natürlich jetzt so für sich selber so vorstellen und sagt, okay, ich habe so meine Kette von A nach B, nach C und am Abend vielleicht wieder zurück nach A. Jetzt kann man sich das auch vorstellen, wenn man jetzt so eine Route sucht in Google Maps zum Beispiel oder hier TomTom, dass man dort auch einen guten, optimalen Weg bekommt, nicht nur mit dem Auto, sondern vielleicht auch mit dem ÖV oder zu Fuß. Das Ganze jetzt mal 83 Millionen. Warum 83 Millionen Bewohner Deutschlands, also die Wohnbevölkerung, die schauen wir uns einfach genauer an. Die haben wir verortet. Ja, für jede Person gibt es quasi eine Koordinate. Nicht nur irgendwie so ein Wohnviertel. Wenn man Zenozon nämlich rückwärts liest, steht das für No Zones. Also jede Person ist über einen digitalen Zwilling. Ich würde mal sagen, es ist kein Eineicher-Zwilling, weil er nicht völlig identisch ist, aber so ein Zweieicher-Zwilling oder so ein Geschwisterchen. Und dann diese Person kriegt von uns eine Koordinate und die ganzen Personen, die 83 Millionen, die bezeichnen wir als synthetische Bevölkerung, ist gleichartig verteilt. Die wohnt in 30 Millionen Gebäuden, das wissen wir auch ganz genau. Also von den 30 Millionen sind natürlich nicht alles jetzt Wohngebäude, 20 Millionen, 25 Millionen vielleicht. Und dann übt die sozusagen von dort aus ihr Pflicht- oder Wahlprogramm aus. Und dieses wird traditionell in Haushaltsbefragungen irgendwo erhoben, aber da hat man ja nur ein paar tausend Befragte. Die letzte Mobilität in Deutschland Erhebung hatte vielleicht ca. 80.000 Befragte. So. Und wir haben uns dann überlegt, ja, wenn man jetzt Mobilfunkdaten dafür noch nutzen würde, um diese Aktivitätenketten in Gänze oder für eine viel, viel größere Stichprobe für, wir haben etwa 10 Millionen Devices, die uns da jeden Tag zur Verfügung stehen. Und von denen bekommen wir natürlich jetzt auch nicht exakt aufs Gebäude. Dazu brauchen wir dann eben die Hilfsmittel der Modelle und der synthetischen Verortung. Aber da bekommen wir dann diese Bewegungsmuster und die wir statistisch interpretieren. Da spielen viele Dinge wie der Aufenthalt, der Ort, wo das ist, wie lange jemand wo bleibt und was man da machen kann und welche Person das ist. Und daraus erzeugen wir uns diese 83 Millionen Bewegungsmuster. Genau genommen tun wir Kleinkinder, die sich auch nicht bewegen, nicht eigenständig sichtbar sind, da nicht modellieren. Und wenn man das jetzt alles überlagert, die Wege jetzt in einem ÖV-Netz sucht, dieses ist auch ziemlich groß, ein paar hunderttausend Haltestellen und sehr viele Linien, Fahrplanabfahrten, geht auch eine Million. Und das ganze Netz und noch ein Routing, auch für den Fahrradfahrer inzwischen, dann bekommt man so ein gesamtes Abbild. Das muss man natürlich dann noch überprüfen, indem man so Zellquerschnitte bildet. Und das haben wir gemacht und das wiederholen wir mindestens einmal im Jahr für ganz Deutschland.
Hört sich wahnsinnig komplex an. Also das heißt, die Daten, die man braucht, das ist irgendwie Wohnbevölkerungsdaten, das sind im Prinzip App-Daten, hast du schon gesagt. Es sind irgendwelche Daten von irgendwelchen Linien, von Autofahren, Logiken, von ÖPNV, von Fahrradfahrern, von Fußgängern. Das ist ja ein riesiges Datenvolumen, was man da zusammenbackt. Am Ende des Tages kann man sagen, je mehr Daten, desto besser. Und was für Daten braucht man?
Es geht nicht nur um die Menge an Daten. Wir mischen nicht nur Daten und machen dann Big Data, sondern wir wissen ja, dass niemand von A nach B mit unendlicher Geschwindigkeit unterwegs ist, sondern in der Regel, wir betrachten jetzt auch keinen Luftverkehr, sondern die Leute müssen da mit einem Verkehrsmittel hin. Und da können wir auf den Netzen dann diese Wege berechnen. Und das Wichtigste ist mal zu wissen, von wo nach wo man will. Weil dann findet man schon auch geeignete Wege. Da haben wir mittlerweile die digitalen Netze und digitalen Fahrpläne. Das können unsere Maschinen schon ganz gut berechnen. Aber die Komplexität, auch die Rechenpower, die wir dafür brauchen, die ist schon enorm. Und wir machen das nicht nur einmal, sondern wir rechnen den ganzen Ablauf zigmal, also mindestens 150 Mal, um letztlich auch die Kapazitätsbeschränkung dabei zu berücksichtigen und auch wir nennen die einzelnen Leute dann Agenten, also die Person, die synthetische Bevölkerung, um denen Möglichkeiten zu geben, wenn sie irgendwie was Besseres finden oder beeinflusst sind von anderen, dann ihren Weg zu optimieren. Und das haben wir ja nicht alle selber erfunden, muss man auch sagen. Also die Verkehrsplanung, die Verkehrsmodellierung gibt's seit 60 Jahren, aber sie wurde natürlich immer besser und mittlerweile verwenden wir eben diese aktivitätenbasierten Modelle und die können das schon ganz gut und im Prinzip ja quasi für jede Person.
Das ist spannend, weil am Ende des Tages natürlich, diese ist ja trotz alledem oder gerade deshalb eine riesige Komplexität. Und wenn man eure Kundenliste anguckt, die liest sich ja wie das Who is Who der deutschen Mobilitätsforschung. Ich habe mal geguckt, da ist es neben den Berliner Verkehrsbetrieben, das Bundesverkehrsministerium, die TU Berlin, aber auch große Firmen wie zum Beispiel Mediamarkt und McDonald's. Was machen die denn alle mit diesen Informationen? Was machen solche Unternehmen mit solchen Informationen, wenn es darum geht, irgendwie Zielgruppen zu verorten oder zu lokalisieren?
Genau, jeder auch unter Umständen was ganz anderes. Und gerade bei diesen Gruppen ist das wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Unser Weltbild, was sich da bewegt, ist letztlich so dieser digitale Zwilling der realen Welt. Ziemlich ähnlich, aber nicht ganz identisch. Deswegen haben wir auch keine Probleme mit dem Datenschutz, weil wir ja nur synthetische Personen bewegen. So, und diese Personen, die erscheinen ja zu einer bestimmten Uhrzeit an einem Ort. Die haben bestimmte Eigenschaften. Also sie sind zum Beispiel Schüler in einer bestimmten Altersklasse. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen Schülerverkehr interessiert, dann wird man sich dieses Zielgruppensegment angucken. Wenn man jetzt auf eine bestimmte Bevölkerungsschicht geht, ja, die synthetische Bevölkerung trägt bei uns auch ein Einkommen oder hat ein PKW, oder ist in einer bestimmten Haushaltsgröße unterwegs, dann kann man dafür dann zum Beispiel das Aufkommen, zum Beispiel die Gastronomie, Systemgastronomie, zielt dann natürlich auch nicht darauf, nur wo die Leute wohnen, sondern auch wo sie arbeiten oder wo sie zur Schule gehen. Und die wollen dann die Frequenzen, wie viele sind da in dem Einzugsbereich zu einer bestimmten Uhrzeit. Und was machen die da? Sind die für mich interessant als Zielgruppe, die bei mir dann essen gehen? Ganz easy. Oder wie ist der Einzugsbereich von so einem Ort? Also wenn ich so ein Drive-In habe, dann eher autoorientiert. Aber wir sind ja zum Beispiel auch in Zürich unterwegs, da ist 60% ÖV-Anteil. Also das ist vielleicht sehr viel wichtiger, dass diese Läden mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar sind. Und so schneidern wir eigentlich unsere Lösung, unser Datenangebot auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu.
Ich habe auch gelesen, ja, das ist spannend, weil natürlich die Bedürfnisse, wie du sagst, ganz andere sind. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Volkswagen intensiv nach nachhaltigen Mobilitätsformen sucht und ihr zum Beispiel liefert eure Modelle auch an die Volkswagen Group Innovation. Wie kann man denn die Auswirkung von neuen Technologien und verkehrlichen Maßnahmen auf Mobilität von Bevölkerung prognostizieren? Weil darum geht's denen ja dann unter Umständen, ne?
Ja, ich darf jetzt nicht so genau sagen, was Sie machen. Zum einen weiß ich es auch gar nicht in allen Einzelheiten, aber wir könnten ja mal so unseren allgemeinen Automobilkonzern mal so vorstellen. Und die fragen natürlich auch dann sich unter Umständen nach neuen Mobilitätsformen. Vielleicht wollen die ihre Autos gar nicht mehr nur verkaufen, sondern einsetzen. Die fragen vielleicht auch, wie ist das mit den Ladezyklen? Wie lange sind die Leute unterwegs und wo sind die dann unterwegs und wo brauche ich denn vielleicht eine Ladesäule? Oder wie viele Leute, wie viele Autos brauchen wir denn und welche Einrichtungen, wenn wir dann zu irgendwelchen Zeiten unterwegs sind und mehrere noch mitnehmen oder wenn die alle autonom fahren. Und im Grunde machen diese Modelle in Szenarien, helfen die reale, abgesicherte Zukunftsbilder. So könnte es sein. Und die Wirkung von der einzelnen Maßnahme, also ob ich jetzt 2, 4 oder 8 Personen mitnehmen kann, macht natürlich dann auch einen Unterschied, wie hoch ist das Marktsegment und was brauche ich da künftig. Und ich fand das auch sehr, sehr spannend, dass diese Gruppe auf uns zukam, da könnt ihr uns nicht so ein Modell liefern, wir rechnen dann selber damit.
Ich habe auch einen ganz interessanten Case gelesen, der mir wieder vertraut vorkam. Da habt ihr für eine Mediaagentur zielgruppenspezifische Geofences, also Geografien gebaut und die Zahl von Impressions auf mobilen Devices euch angeguckt, also gepusht sozusagen durch Kommunikation. Und es hat gezeigt, dass durch Targeting im öffentlichen Raum natürlich A, Streuverluste dann vermindert werden können, aber auch Leads generiert werden können. Ist das so eine Anwerbung für mich als Außenwerber, so eine Anwendung interessant, wo man sagt, ja, ich kann tatsächlich vor Ort Dinge beeinflussen, die dann dort passieren? Ist es so eine klassische Anwendung, die für einen Kunden der Außenwerbung als Add-on oder als Basisfunktion interessant ist?
Ja, wenn man das so mehr auf den mittleren Tag, also wenn man jetzt schaut, wie ist an so einem normalen Tag die Frequenz am Marienplatz. Wer ist da früh morgens um 8? Das sind sicherlich andere Leute wie die Touristen, die erst um 10, 11 kommen. Und wenn ich jetzt da irgendwelche Werbung ausspiele, dann kann ich natürlich das Targeting verbessern. Aber ich würde es jetzt nicht als die ganz typische Anwendung sehen. Also für eine Planung von einer Kampagne, ja, aber in Echtzeit Dinge einspielen, dann müsste man sich daran orientieren, sagen, so für den typischen Verlauf, wenn ich das dann in Echtzeit was machen will, wir liefern die Daten. Also wir nähern uns dann natürlich auch dieser Sache, dass wir das irgendwann Tag für Tag machen, aber wir werten zwar Tag für Tag die Daten aus, aber wir bauen nicht für jeden Tag ein eigenes Modell. Das wäre dann doch viel zu aufwendig. Also da sind wir im Mittelwertbereich bei den Sachen. Das Geofencing, das war schon irgendwie eine sehr spezielle Methode und ich weiß gar nicht mehr, ob das so beliebt ist, das Ausspielen von Werbung in Abhängigkeit des Aufenthaltsortes. Also ich weiß es nicht. Also wenn es dann ständig piepst, so ist, jetzt könntest du der unterwegs sein in der Gruppe, der um die Zeit Hunger hat und deswegen kommt jetzt die Systemwerbung auf, also keine Ahnung, mir selber wird es nicht so gefallen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, um hier im Bild zu bleiben, Screens hat, Werbescreens, dann ist das natürlich schon relevant, wann ich da an welchem Ort auf welche Zielgruppen treffe. Und das kann man natürlich dann sehr individualisiert ausspielen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, zu der Zeit ist die Gruppe unterwegs und damit habe ich mein Targeting-Faktor um 3 oder 4 verbessert. Also das ist doch eine sehr aussichtsreich, wenn man immer auch die Werbung, ja, wo mache ich jetzt für Zahnersatzwerbung, wo mache ich für das neue iPhone Werbung oder wo für, keine Ahnung, die Brille oder das Hörgerät. Und da sind natürlich verschiedene Zielgruppensegmente und wir können sagen, zu welcher Zeit wo welche Leute sind. Und das ist nicht nur wohnortgebunden, sondern die sind ja auch unterwegs und schauen sich dann eben ein Plakat an oder kommen da vorbei.
Wir haben dich heute eigentlich in den Podcast eingeladen, weil ihr gerade was publiziert habt, nämlich dass eure Modelle nach den Corona-Lockdowns ein wenig nachjustiert wurden. Also ihr habt nochmal Hand angelegt. Warum eigentlich und was habt ihr gemacht?
Also Corona war schon irgendwie eine doofe Zeit, ja, für die Planer, die Verkehrsplaner. Wir haben ja auch gesehen, wie der ÖV da zurückgegangen ist, das Fahrrad enorm belebt wurde, zugenommen hat man sogar Pop-up-Radwege gebaut. Und in dieser Zeit haben wir eigentlich ehrlich genommen 1900, also dann die Pre-Corona war für uns dann bis März oder Februar 2020. Dann haben wir eigentlich die Modellweiterentwicklung ein Stück weit gestoppt, was das Verkehrsverhalten angeht und gesagt, Leute, am besten arbeitet ihr mit dem Pre-Corona-Modell Ende 2019. Es wird schon wieder gut. Also sozusagen, ja, man will ja nicht sozusagen für den schlechtesten Fall planen, wenn man also sich dann darauf einstellt, irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Und abhängig von Lockdowns und ähnlichen Dingen war das ja auch kaum zu prognostizieren. Ich sage vielleicht nachher noch, was wir da trotzdem noch gemacht haben in dem Bereich Pandemieforschung und epidemiologischen Sachen. Aber jetzt war natürlich dann plötzlich erkennbar, dieser in der Corona-Zustand zu Ende. Und wir haben neue Datensätze und ein stabileres Verkehrsverhalten wieder. Und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns das zweite Halbjahr 2022 nehmen als quasi neues Normal Null. Und daraufhin haben wir dann diese Modelle alle aktualisiert mit den neuen Bewegungsprofilen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Mhm. In der Corona-Zeit haben wir auch was total Spannendes gemacht. Da ging es ja darum zu sagen, wie schaffen wir Kontakte zu reduzieren und welche sind besonders problematisch. Und zusammen mit der TU Berlin haben wir dann tatsächlich Kontaktsimulation gemacht mit den Daten und mit Mobilfunkdaten. Also wir haben tatsächlich das Modell benutzt, weil ja Leute da auch zusammenreisen, zusammen in einem Bus unterwegs sind oder sich im Haushalt gegenseitig anstecken oder auch nicht anstecken, besuchen oder auch nicht besuchen. Und da wurden ziemlich intensive Berechnungen angestellt und dafür haben wir auch die Datensätze bereitgestellt. Also das war das in der Corona, was wir gemacht haben, aber sicherlich jetzt nicht für eine stabile Verkehrsplanung oder für eine stabile Kampagnenplanung.
Mobilität ist jetzt nach Corona im Jahr 23 weitestgehend wieder, wenn man so auf die Straßen guckt, wie es vorher war, zumindest aus so einer ganz subjektiven Warte. Kann man sagen, welche Unterschiede Mobilitätsverhalten in Zeiten von Homeoffice und New Work bestehen oder auf uns zukommen können? Habt ihr große Unterschiede von 2019, wenn man die mal die 2 Jahre wegnimmt, zu heute schon feststellen können? Oder kann man sagen, es ist immer noch...
Es gibt Unterschiede. Es gibt natürlich noch weiterhin etwas reduzierten ÖV. Aber man muss sich vorstellen, wir wissen das gar nicht, was Corona jetzt da alles nur gemacht hat. Mhm. Es sind ja auch plötzlich neue Einflüsse da. Wir haben sehr viel mehr Abonnenten mit dem Deutschlandticket jetzt im ÖV. Mhm. Und so überlagern sich Dinge. Oder der Konsum, die Inflation, die Zuwanderung, es hat alles seinen Einfluss. Man kann jetzt gar nicht so sagen, was ist so direkter Corona-Einfluss, was ist Mobilität, veränderte Mobilität. Also mit Sicherheit ist natürlich die Häuslichkeitsquote etwas höher gegangen, aber wir, die wir so im Büro und Geistesarbeiter sind und auch diese Möglichkeit haben, neigen vielleicht manchmal dazu, das etwas zu überschätzen. Es gibt schon noch ganz viele, die müssen täglich ihre Arbeitswege zurücklegen. Und wie sich das jetzt so stabilisiert, schwer zu sagen, viele werden vielleicht auch weitere Entfernungen jetzt fahren und dann nur noch 3 Tage die Woche ins Büro kommen. Ich glaube, man findet da noch relativ wenig profunde Aussagen dazu. Und wir suchen alle noch so ein bisschen nach den handfesten Erklärungen.
So viele Daten mit so, sag ich mal, nicht trittfestem Boden an vielen Stellen, wie du es ganz schön beschrieben hast, das schreit ja sozusagen nach Einsatz von künstlicher Intelligenz. Spielt das bei so einer Zielgruppenmodellierung heutzutage schon eine Rolle?
Ja, also wenn man, das kommt immer darauf an, was man, ab wo man sagt, das ist künstliche Intelligenz. Also wir machen sehr viel mit Regression. Und das ist eine total eine Basismethode der KI. Also multilineare Modelle, wo wir dann zum Beispiel erklären, wie die Visits aufgrund der Frequenzen von bestimmten Gruppen oder Erreichbarkeiten zustande kommen. Oder Umsätze oder Events an einem bestimmten Ort. Und da setzen wir sehr, sehr da drauf. Also das sind dann multifaktorielle Methoden. Und ich habe jetzt gerade, das haben wir noch nicht gemacht, da gibt es neue Möglichkeiten, auch das Fitting der Daten für solche Modelle abzuleiten, indem man ein Verfahren anlernt, zum Beispiel ein Random Forest Verfahren, wo man sagt, wenn ich jetzt einen guten Garten dort, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz haben, wo wir auf jeden Hektar wissen, wie viele Arbeitsplätze es gibt und wie der Gebäudebestand ist, da können wir eine KI trainieren, dass sie das erkennt und dann auch eine Erklärung liefert, was das für ein Gebäude ist. Also wir haben 30 Millionen Gebäude in Deutschland, die bei uns im Modell eine Rolle spielen. Teilweise wissen wir das aber nicht. Wenn man jetzt so einen Erklärungsdatensatz darüber hat, dann könnte die KI einen Vorschlag machen und sagt, das ist wahrscheinlich ein Supermarkt, ja, weil Supermärkte alle so aussehen. Mhm. In vielen Fällen haben wir aber auch noch POIs und es gibt jetzt ja sehr, sehr viele Daten, nicht nur aus OSM, OpenStreetMap, sondern es gibt auch so eine neue Foundation, Overture, wo die ganz großen Konzerne sich auf eine digitale Straßennetzbasis geeinigt haben und darauf dann selbst nochmal Mehrwertdienste. Das ist kostenfrei, wird wahrscheinlich da auch stärker noch einsteigen und nicht nur OSM verwenden. Also da kriegt man schon sehr viele Daten heute. Und die Kunst ist, sie eigentlich miteinander so zu verknüpfen, dass nachher richtige Modelle herauskommen, die in unserem Fall ja auch noch prognosefähig sind. Mhm. Also, dass man damit dann auch neue Szenarien irgendwie bewerten kann. Das spielt zum Beispiel in der Verkehrsplanung eine große Rolle oder auch in der mobilen Wirtschaft und der Standortsuche. Ja, da will ich ja nicht nur für die nächsten paar Monate, sondern für einige Jahre oder wenn ich mir den Gotthardtunnel anschaue, dann auch in 30, 40 Jahren, muss das ja noch funktionieren.
Die EU arbeitet an so einer KI-Richtlinie derzeit und man hört, dass sie zum Beispiel Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten werden. Du hast es vorhin auch kurz gesagt, ihr arbeitet mit synthetischen Personen, also gar nicht mit echten Personen, interessiert euch eigentlich nicht. Ist es so, dass Datenschutz tatsächlich bei dem, was ihr tut, keine echte Rolle spielt, weil es keine persönlichen, personenbezogenen Daten gibt?
Doch, es spielt eine Rolle, zumindest bei unseren Lieferanten zum Teil. Ja, wenn wir jetzt Unternehmensdaten beziehen, um Arbeitswege zu modellieren und dann einzelne Unternehmen, die aus Einzelpersonen bestehen, nicht mehr geliefert werden, müssen wir uns wieder neue Verfahren angucken. Also die Datenschutzgrundverordnung hat auch bei uns einen Einfluss, obwohl es sie jetzt nicht um das Verhalten, das simulierte Verhalten des einzelnen Agenten geht. Da sehe ich es nicht, weil wir da einfach genügend Statistik dazwischen haben, sodass niemand re-anonymisierbar oder identifizierbar ist. Aber es spielt natürlich zum Beispiel auch bei den Mobilfunkdaten, wo wir jeden Tag 10 Millionen Devices mit jeweils, sagen wir, im Durchschnitt vielleicht 500 Events verarbeiten. Also sehr, sehr große Datenmengen und die müssen alle so randomisiert und vorbereitet sein, dass da kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist. Also da spielt es schon eine Rolle. Ich sag mal eher beim Input bei uns als beim Output. Mhm.
Wenn man sich den öffentlichen Raum so vorstellt, ich versuche das mal gerade so für mich durchzuholen, sage ich, naja, es ist im Prinzip so eine zweite Welt, so eine zweite modellierte Ebene. Ich sage mal ganz gerne, es ist so wie das Outernet, also Internet draußen ist das Outernet, das unter unserer echten Welt liegt und so Geografien, Frequenzen, Bewegungsmuster und auch Mindsets von Zielgruppen abbildet, also so eine unsichtbare Datenschicht, eine parallele virtuelle Welt, die dann aber in sich theoretisch schon visualisierbar wäre. Ist es zutreffend oder geht es am Ende nur um Nullen und Einsen?
Nein, absolut. Also ich glaube, so ein Planungsmodell, eine solche Realität, also eine künstliche Realität, die im Grunde auch viel Semantik hat, ja, weil sie logisch Dinge erklärt. Wenn eine Straße gesperrt ist, dann wirkt sich das total aus. Da kann man auch keine KI einsetzen, sondern da braucht es ein Kurzwegrouting, um zu sagen, wo die Leute dann künftig langfahren können. Und dann auch ein Netzbalancing, damit das nicht komplett überlastet wird, das Netz. Und dieser digitale Zwilling der realen Welt ist eigentlich semantisch fast besser als die echte Welt, weil wir ja uns einbilden, dass wir unsere Agenten sehr, sehr genau kennen. Ja, die sind ja Kunstfiguren, die haben exakte Abfahrtszeitpunkte, Wunschzeiten, wo sie arbeiten oder einkaufen wollen. Und das versuchen wir dann in dem Abbild der realen Welt unterzubringen, so dass unsere Transportkapazitäten ausreichen, dass die Nutzen dieser Agenten maximal sind, dass sie geringe Reisezeiten oder Reisekosten haben. Aber ich finde, dass du das gut beschreibst. Also tatsächlich ist es so, dass die eigentlich ist das so mein Lebenstraum, dass es uns gelingt, eine gefahrlose Zweitwelt, in der man experimentieren kann, in der man gut planen kann, in der man da dann ingenieurmäßig oder kampagnenmäßig die neue Welt erstmal testet, bevor man sie implementiert.
Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Metaverse der echten Welt und wir als Menschen sind dann mit unseren Avataren dort unterwegs, die sich durch den virtuellen Raum bewegen, oder ist das Quatsch?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil unsere Agenten jetzt ja nicht wir sind, die sich da noch mit drin bewegen. Obgleich, das wurde auch schon gemacht, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt mit meinem Auto in einer simulierten Welt. Also man hat ja auch dann Fahrsimulatoren mit ähnlichen Prinzipien gebaut, um einfach eine Reihe von Situationen zu generieren oder auch jetzt Tests für das autonome Fahren durchzuführen. Aber ja, also wir haben immer noch diese Gesamtschau. Wir wollen möglichst diese 83, ich spreche jetzt mal nur von Deutschland, diese 83 Millionen Bewohner, denen einen Gefallen tun, indem man sagt, wir können das überblicken, wie das zusammenspielt und wie die Wirkung von Eingriffen jetzt in einem Verkehrsnetz sind oder was es bedeutet, wenn in dem Bereich die Bevölkerung so und so stark wächst oder die und die Ansiedlung hinkommt. Und wir können eben auch den autonomen Bereich mit diesen Informationen hoffentlich glücklich machen. Ich möchte noch ein Beispiel geben, was ich sehr interessant finde und was sonst fast nicht geht. Wir haben mal für einen Verleihdienst von Fahrrädern, der jetzt zu einer anderen Firma gehört, aber die haben ja vielleicht auch da Interesse dran, Kontaktzahlen ermittelt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man solche sich bewegenden Plakate hat, die sind dann auf Fahrrädern kleiner, auf Bussen etwas größer, zu ermitteln, wie viele Personen diese Fahrzeuge dann sehen. Dazu muss man ja praktisch parallel das Velo, das Fahrrad oder den Bus simulieren und schauen, wo ist der wann, und die sonstige Bevölkerung noch dazu nehmen, die Wohnbevölkerung, die jetzt gerade an dieser Straßenkante auf diesem Platz ist. Aber das ist uns gelungen und damit konnten wir dann überhaupt erstmal einen verwertbaren Preis und eine Kontaktzahl. Ich meine, du weißt das viel besser als ich, ja. Netto- und Bruttokontakte sind einfach die Voraussetzungen, damit man Werbung verkaufen kann oder schalten kann. Und mit diesen Ansätzen, Mobilfunk plus Modell, ist das möglich.
Was du beschreibst, ist ja auch, dass die Datennetze immer feinmaschiger werden, wenn man sie denn nutzen möchte. Ich war vergangene Woche auf einer Konferenz, der World Out of Home Konferenz, wo so alle großen Out of Home Firmen weltweit und Verbände zusammenkommen. Und da haben chinesische Außenwerber was gezeigt. Und zwar können die Autos mit den dazugehörigen Kennzeichen in Echtzeit auf virtuellen Karten tracken, weil die so viele Überwachungskameras haben. Und natürlich können sie die Fußgänger auch sehen. In Europa unvorstellbar eigentlich. Was glaubst du, wie feinmaschig werden bei uns denn die Netze künftig werden können?
Also bei den Netzen ist es so, wenn man im Grunde informierte Einwilligungen hat und Autoindustrie, da hat man Kameras, die werden eingesetzt, um zum Beispiel den Straßenzustand zu beschreiben oder auch die fahrbaren Geschwindigkeiten und ähnliche Dinge. Das wird dann aber über die Trusted-Plattform des Anbieters anonymisiert und dann in eine große Datenbank eingespielt. Also dort kriegen wir, und das ist einfach auch unser Gesellschaftsmodell, Trustable Data ohne Gesichtserkennung. Mhm. Und da möchte ich jetzt nicht tauschen. Also wir stehen für solche Sachen nicht zur Verfügung, dass wir quasi Nummernschilder tracken und auswerten, das ist bei uns alles gar nicht zulässig. Selbst bei den automatischen Zählsystemen im ÖV wird hinter der Oberfläche wird dann irgendetwas erzeugt, aber es ist nicht möglich, irgendwelche Bilder daraus zu ziehen. Also wir können durch die Modelle fein genug sein und es ist immer noch so, dass eher die Chinesen nach deutschen Verkehrsplanern fragen als deutsche Verkehrsplaner nach chinesischen.
Zum Abschluss eine kurze Frage. Ihr seid ein Platzhirsch unter den Anbietern von solchen Mobilitätsmodellen. Was ist denn aus deiner Sicht das nächste große Ding, also next big thing an Daten oder Modellen oder künstliche Intelligenzen, was wir in den nächsten Jahren in dem Bereich Mobilitätsmodellierung erwarten können?
Also ich glaube fest an diese Activity-Based Modellierung auf dieser individuellen Ebene, die aber jetzt wie gesagt nur statistische Personen abbildet. Und da kann man ja dann immer wieder Daten daraus extrahieren und aggregieren. Wo wir jetzt in Forschungszusammenhängen dran sind, wo wir nochmal so viel mehr Rechenpower und weitere Daten brauchen, ist dieses Nachstellen, was wir derzeit nur ein-, zweimal jährlich machen, das doch kontinuierlicher zu machen und damit dann einfach so near-real-time. Also near-real-time wäre schon auch denkbar, in kleineren Zusammenhängen das zu machen, aber auch für so ein Gesamtmodell eben zumindest mal auf Tage gehen zu können, um dann diesen digitalen Zwilling der realen Welt näher zeitlich dran zu bekommen und nicht immer erst ein paar Wochen arbeiten zu müssen, bis wir wieder einen aktuellen Zustand haben, sondern das vielleicht auch kontinuierlich macht. Und eine andere Sache, die ich auch interessant finde, ist, dass wir einfach gut informierte Scouts haben, die bereit sind, auch bei den Messungen mitzumachen. Die Karten wie OpenStreetMapper, das sind mittlerweile Zehntausende, die das machen in ihrer Freizeit und auch die Sachen digitalisieren, die ihnen wichtig sind. Mhm. Mögen vielleicht die Eisdielen sein, aber ich komme mal, wer viele Jahre in Karlsruhe gelebt, da ist so ein Hauptort der OpenStreet-Community. Die armen Jungs, die wussten zum Teil gar nicht mehr, was sie noch digitalisieren können und wer interessiert sich für Kanaldeckel, aber vielleicht bestimmte Bereiche auch. Und dann haben sie gesagt, nee, dann machen wir das einfach im Urlaub. Ja, wir wollen wirklich, da braucht es ganz, ganz viele, ein gutes Bild der Welt, um damit eigentlich auch die Ressourcen zu schonen, um vernünftig damit umzugehen. Da glaube ich dran. Also ich glaube an diese offene Community, die dann uns diese digitalen Bilder immer besser zur Verfügung steht, dass wir die auch sorgsam nutzen, die Umwelt und nicht überstrapazieren.
Eine offene, datengetriebene Gesellschaft ist in der Supervision. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war Thomas Haupt, der CEO von Zenozon, heute zu Gast im Out of Home Podcast.